Bremsscheibenplatzer auf der Startaufstellung, noch vor Einführungsrunde. Und wir haben ja mit diesen ganzen Kühlen an die Bremsscheibe und Heißwerden sehr große Temperaturunterschiede, sodass es dreimal im Jahr passiert, dass die knackt, wo du nichts verkehrt gemacht hast. 5 Minuten Schild dran. So eine Bremsscheibe ist übrigens auch auf 10 Minuten gewechselt. Kommt wieder Tony Eden. Dort das 5 Minuten Schild schon wieder einsammeln. Halbe Stunde haben wir Zeit gekriegt. Da ist geschrien und blärt worden dahinter. Die ganzen Zuschauer, steht alles auf der Startaufstellung, bis mein Auto fertig ist.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Ahn und ich begrüße euch zu Teil 2 mit meinem Gast Fritz Kreuzpointner. In der letzten Woche haben wir ja hier über die Formel Ford, sein DTM-Engagement, zu dem er über die Mercedes Junioren gekommen ist, und über seinen Einsatz im Sauber C11 gesprochen. Heute geht's um die Hubraummonster im Truck Grand Prix. Übrigens ist Fritz Kreuzpointner mein erster Truck-Rennfahrer-Interviewpartner, wenn man von Striezel Stucks Gaststart bei den LKWs einmal absieht. Aber Fritz Kreuzpointner war weit mehr als nur ein Gaststarter in der Serie. Mit MAN hatte er es 2-mal zum Europameister geschafft, und wie sich die Boliden fahren, wie die Fans drauf sind und natürlich über die nächste Generation Kreuzpointner, seine Zwillingstöchter, die auch als Racing Twins bekannt sind, rede ich mit ihm in dieser Folge. Und hier ist jetzt der zweite Teil mit meinem heutigen Gast, Fritz Kreuzpointner.
Wie kommt man überhaupt zum Truckrennen? Also ich stelle mir da immer so vor, dass man eigentlich die ganze Zeit so schon als LKW-Fahrer unterwegs ist und dann fängt man an, die Dinger auch ein bisschen schneller zu bewegen. Aber du bist aus dem Tourenwagensport gekommen. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Bist die Zugmaschine mal gefahren?
Ich wollte kein Geld investieren, mit Sponsoren noch irgendwo unterzukommen in der deutschen Tourenwagen-Trophäe beispielsweise. Ja. Eine Klasse unter DTM war keine schlechte Serie. M3 Gruppe N, Ford Sierra Cosworth Gruppe N, noch leistbar. Wollte ich nicht, ich wollte auch noch, wenn es Gruppe C gefahren bist, wenn, dann mag ich wieder ein schnelles Auto fahren. Hat sich nicht ergeben. Dann hat sich da aufgetan, dass Mercedes schon gesagt hat, naja, wenn der DTM-Vertrag jetzt nicht mehr möglich ist, wir bieten da was. Und wir haben ja ein Truck-Bereich. Und die erste Reaktion war zwar diplomatisch, aber innerlich, ja, ich passe eigentlich nicht. Wenn du in der Gazelle des Autorennsports warst, hast du ja beim Tourenwagen schon geschimpft, früher, wenn du vom Formelauto weggekommen bist. Ja. Und jetzt musst du in so ein Ungetüm rein. Ja, probier es halt mal in Hockenheim. Dann habe ich in Hockenheim im Magde-Team von Georg Meckle, Markus Österreich war mein Vorgänger, und der ist dann wieder bei Ford untergekommen in der DTM, dann ist er natürlich wieder DTM gefahren. Jetzt habe ich das Auto auch übernommen, sag mal, das Auto, den Truck übernommen bei Mercedes, und habe am Anfang auch gedacht, es ist schon Autorennsport, und du musst genauso schnell sein wie mit DTM-Auto oder mit einem Formel 3000-Auto auf 4 Rädern am Limit. Das hat schon eine Affinität. Aber ich wusste nicht, dass man mit dem Truck am smoothsten fahren musste und eigentlich mit den anderen Autos viel mehr Kracho gehen kann. Also ein Truck hat nur mechanischen Grip, keinen Abtrieb, gar nichts. Aber das war ja gut bezahlt im ersten Jahr. Also nicht wegen Zahlen gefahren, aber ich hab keine Tankrechnung zahlen müssen. Du hast zwar keine Werksautos mehr bekommen wie früher, aber mit dem Auto hast du fahren können. Und bin auch mit meinem 39er Turbo Porsche gekommen. Ich habe nichts zu verlieren gehabt. Ja. Da habe ich nicht irgendeine Stilrichtung oder Political Correctness machen müssen. Ich bin immer, weil ich ein guter Fahrer bin. Ja. Und dann war ich da auch wieder im Regen schneller wie der Rest. Aber es gab eine Nummer 1 gesetzten, das war Steve Parrish. Der war schon 3 oder 4 Mal Europameister mit dem BP-Renntrag. Mhm. Ein Motorradrennfahrer früherer und auch guter. Und da war dann so, dass ich in Spanien geführt habe, und dann habe ich Funkspruch gekriegt, ich muss mich zurückfallen lassen. Und da ist dann schon einmal der Stolz bei mir auch rausgekommen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe das Ding gewonnen, erst deswegen auch Europameister geworden. Und daraufhin wollte ich auch weg. Und nachdem mein Papa dann gesagt hat, jetzt hast du muss man BMW noch verlängert. Dann hast du ein Jahr Pause gehabt und dann hast du gesagt, du tust bei Körber 3 Rennen Truckrennen fahren, weil er war ja verletzt in einem privaten Unfall. Dann bin ich in den Körberteam reingekommen, MAN, als Ersatzfahrer, der dann nach 3 Rennen wieder nach Hause fährt, wenn Gerd wieder genesen ist. Und ich habe dann die 2 Rennen gewonnen mit dem Körbertruck. Dann haben sie bei MAN gesagt, ihr könnt es doch den nicht gehen lassen. Dann haben sie den Göransen, auch 3-fach-Europameister, kündigt, dass sie dann beim TCH fahren können. Und dann hat der Papa gesagt, jetzt hast du da verlängert. Jetzt ist es eigentlich doch ganz gut, dass die Sund zu Ende gegangen ist. Ja, und da war halt dann das mit MAN. Ja, ich fahre nur 3 Rennen. Das für den Körper, weil er verletzt ist. Ich probiere es einfach. Ja, ist gut. Und dann ist er im Sommer wieder da. Und dann war halt Nürburgring, wo ich dann beim TCA gefahren bin. Jetzt habe ich das Heimrennen am Nürburgring gewonnen. Ja. Und dann haben die alle gesagt, die haben mal wieder da angerufen, das können sie nicht machen, wir bauen das alles um ihren Sohn rum, das Auto und die ganze Konstruktion. Und dann bin ich schon 4-5 Jahre weitergefahren.
Jetzt musst du mal ein bisschen was über die Technik erzählen. Wie ist denn das, wenn man das erste Mal aus dem Tourenwagen, also ich meine, als Motorradrennfahrer ist ja noch schlimmer, aber wenn man das erste Mal vom Tourenwagen 2 Stockwerke hochklettert und dann in so einem Truck sitzt, wie ist denn das ganze Fahrverhalten? Und ich meine, die Leistung ist ja trotzdem brachial und die Beschleunigung und so. Ne?
Ja, also ich war dann doch überrascht, wie wenig es schaukelt. Ich habe auch gedacht, das ist irgendein so ein Führerhaus, Rennmaschine, ein bisschen abgespeckt und der Motor steht 450, 900 PS, weil damals haben sie 900 PS gehabt in der Anfangszeit, wo ich da gefahren bin und geht halt gut und ja, es hat ein Jahr gedauert, bis ich die Kniffe raus hatte, die letzten 5/10 zu finden. Mhm. Und mir war es dann wurscht, ich wollte ein bisschen Motorsport betreiben, ich habe hier ein Netz gehabt, muss proaktiv gut werden natürlich, aber ein Netz gehabt, ich brauche es ja nicht mit Gewalt, bin nicht abhängig, ich muss nicht den kleinen Mann spielen, ich kann auspacken, ich kann meinen Charakter behalten, das habe ich ja gemacht. Und das Fahren ist zwar eine andere Art, aber wenn du gut Truck fährst, bist eher schnell im Tourenwagen, wie wenn du ganz schnell Tourenwagen bist, im Truck. Also mit beiden Autos letztendlich ist es schwieriger, DTM-Meister zu werden wie Truckmeister, sonst wären natürlich alle ausrangierten Truckfahrer in der DTM und umgekehrt. Aber du brauchst viel mehr Geduld für die letzten 5/10, weil du es nicht mit Mumm, du musst reinhören in das Fahrzeug. Und das hat mich dann interessiert, komme ich da überhaupt an die Spitze ran? Mhm. Weil am Anfang bin ich irgendwie Dritter gewesen. Mhm. Und was auch schön war, ich habe meinen Charakter behalten können. Es hat ja dann MAN mit mir gesprochen, willst du den Gerd Körber überhaupt ersetzen? Wir brauchen dich. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich so einen Scheiß kann wir MAN, original beim Technikchef, MAN, ja, nicht beim Vorstand, aber beim Technikchef, so einen Scheiß kann, glaube ich, fahre ich nicht, weil das, ihr fangt so gerade an, ihr habt so einen Ausfall nach dem anderen, was soll ich mir so einen Scheiß kann? Ja. Die haben dann nicht gesagt, da reden wir nicht mehr mit ihnen, wenn sie mit so einem Stil aufwarten. Ja. Also ich habe schon...
Wie Lauda bei Ferrari. Ne?
Wie Lauda in Ferrari, genau. Was wollt ihr denn, ihr Deppen? Ja. Habt ihr eine Möglichkeit? Genau so, aber schon noch mit einem Pep, wo man andocken kann. Gell? Ich habe doch nicht meinen Namen kaputt mit euch, da geht doch nichts. Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Wir erklären dir das. Wir verstehen deine Aussage. Schön, dass du so offen bist zu uns. Also nicht wie Enzo Ferrari, was können wir da machen, dass wir den wegbringen, den Lader? Und die haben das ernst genommen und es gab einen Mann, der hat sofort gesagt, das ist der Dirk Wülfing. Das war der Vorstand von Nürnberg, Motorenwerk. Und da kommen jetzt echt die Tränen der Rührung. Heute noch mit ihm in Italien im Urlaub. Der hat sofort gesagt, scheiß Vorstand, scheiß Technik, der hat recht. Gell? Und jetzt laden wir den einmal ein und jetzt zeigen wir den mit dem Motorenprüfstand, wir zeigen, wo das alles konstruiert wird und das und das. Und ich bin da echt, wo da überall Konstruktion, Forschung, kein Eintritt, ich bin da überall reingeführt worden und dann bin ich so gerührt. Man hat Vertrauen in mich gehabt, obwohl ich frech war. Oder vielleicht, weil ich frech war.
Vielleicht deshalb. Ja, weil die
und dann war ich fasziniert. Ja. Ich stehe vor dem Motorenprüfstand, 1200 PS, alles gewackelt. Dann haben wir so umgedreht. Ich gehe jetzt einfach so. Ja, ja. Entweder ist der falsch kalibriert oder die haben 200 PS mehr. Oder Mercedes. Und habe das alles mit Herrn Wülfi durchgesprochen. Dann hat er seinen besten Techniker geholt. Das war der Roland von Hörner. Ein genialer Konstrukteur für Verbrennungen beim Dieselmotor, und der Rolf Dreisbach, der Erfinder des Common Rail Dieselmotors im LKW-Bereich war, das dann 2 Jahre später gekommen ist, als erst bei MAN, nicht bei Mercedes, haben wir auf Pumpbeleitung Düse noch gesetzt, und dann haben wir so fachgesümpelt, auf denen war das normal, ja, wir haben 1200 PS. Bitteschön, wie immer, wir reden da nicht, wir haben die als Stahlfahrer, wenn du unterschreibst, bitteschön, keine Prüfstandsgeheimnisse nach außen etc. Dann war ich schon baff. Und dann bin ich in die Konstruktionsabteilung nach München, da ist der Renntag entworfen worden. Hat eigentlich auch sehr verheißungsvoll ausgeschaut. Lauter junge Leute, wie gehen wir nicht die Tränen? Weil da war ja der Schumi. Ich komme mir vor, wie der Schumi 6-1 zu Ferrari gekommen ist, ja, in einem Sauhaufen. Ja. Ja. Jetzt war da der Thomas Nichols, 28 Jahre alt. Der Michael Junginger, das waren 30-jährige Buben. Entschuldige. Carsten, aber das ist gerade so schön. Toll, oder? Ja. 30-jährige Buben, die viel besser waren wie die spießigen Daimler-Leute. Weil die kennen ja auch alle, die Truck-Leute.
Wir, fünfmal Europameister, wir haben das beste Marketing-Team. Schaut euch unsere Zeltlandschaften an, schaut euch immer hin an, das ist ein Bauernbetrieb. Ja. Und so bin ich halt in den Bauernbetrieb gekommen. Und was die an Modernität so unspießig, so schön, so modern, das schon in Mitte 90er Jahren. Und wir selber gesagt haben, wir sind natürlich nicht Mercedes, wir haben ein Drittel Budget, aber wir nehmen es echt für die Technik her und wir nehmen es nicht, dass wir die VIP-Leute an der Rennstrecke bewerten her. Das haben wir nicht. Bei uns gibt es Augustiner, Bier und Weißwürst, was anderes haben wir nicht. Und das hat mir eigentlich gefallen als bodenständiger Mensch. Früher, ne? Ja? Und ja, wird schon gut gehen. Und dann habe ich beim Körper gefahren. Ja, zuerst hat es schon einmal ein fürchterliches Erlebnis gegeben. Gell? Bremsversagen beim Renntrack, Doppelbremsversagen. Oh. Ist nie an die Öffentlichkeit gekommen. Ich habe schon was mitgemacht. Carama, Madrid Carama, lange Gerade und so eine Kehre. Und war eine neue Konstruktion und auf hohem Level, dass man halt ungefähr mit dem Daimler mitkommt. Gell? Und hat der Mechaniker, der hat versehentlich das Vierkreisventil verkehrt angeschlossen. Ein Vierkreisventil ist, wenn der erste Kreis Druckluft weg ist, kommt der zweite Kreis, wie beim Auto auch. Das ist alles nichts Schlimmes, weil du ja nur einen Kreis hast. Aber die neuartige Auspuffanlage hat die Leitung, die noch intakt war, abgebrannt.
Oh, okay.
Jetzt dreht ich da 160, haben wir bloß fahren dürfen, hat es ja ein Limit gegeben, aber es wird 640 geben vom Lenzauto, vom Einschlag.
Das glaube ich.
Alles leer. Und jetzt geht's ab. Ja, dann bin ich da durchs Kiesbett, fängt es an 1 Buck, fängt es an 2 Buck, Leitplanke 3,
ich aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, so ein Truck, der mit seinem Gewicht nimmt ja alles mit. Ne?
Werbeschild in 6, 8 Meter Höhen durchgeflogen. Auf der anderen Seite gelandet. Alles heil, da war nichts eingedrückt. Gell? Es ist nur eine fürchterliche Verzögerung gewesen und ich habe schwere Schleudertrauma gehabt. Also es war im linken Auge war die rechte Seite des Renntracks und im rechten Auge war die linke Seite. Und private Testfahrten, kein Hubschrauber, schon irgendwo ein Sank, aber die haben mir gar nicht gesehen, wo ich bin auf der Rennstrecke. Da ist ja 10 Minuten keiner gekommen, die sind ja vorbeigefahren. Die sind einmal rumgefahren, ich bin ja hinten. Das sind so Dünen gelegen, gell? Und bin dann noch ausgestiegen. Naja, Hände sind dran, Füße sind dran, das ist auch noch alles heil. Ah, schwindig ist man schon. Und bin da so neben dem Rad gesessen und irgendwann ist ein Streckenposten gekommen. Und dann haben sie mich auf Madrid ins Krankenhaus gefahren. Okay, krass. Gell? Und da bin ich mit dem Flieger
bin ich so, weiß ich nicht, wie viel Zeit du hast.
Ja, du, gell? Also ich, jetzt geht es ja gerade los hier. Mhm. Ne? Das.
Mit der Halskrausen, gell? Komm, mein Vater wollte mich in München abholen, weil, ein Geschäftstermin war. Und da habe ich zu einem Abendessen auch Vertriebsessen mit Kunden gehen müssen. Jetzt steige ich mich aus dem Flieger aus mit so einer Halskrausen. Dann habe ich eh schon gesagt, hat jetzt das auch noch sein müssen. Aber habe mich auch wieder durchgesetzt. Und so ist das immerhin losgegangen. Und dann, die haben alle bei mir angerufen, du kannst einen Anwalt nehmen und gegen uns vorgehen, wir sagen alles, was du möchtest, wir sind schuld. Okay. Weil sie wussten, was ich für Typ bin. Nein, ich zeig keinen an. Das ist man schon. Und ab da war halt Nummer eins. Da bin ich so gerührt. Packst du es nur mit Fritz? Ja, so ein bisschen wie der Lauder. Mhm. Der Lauder hat es natürlich, der war gestorben mit der Lunge. Aber jetzt war ich bei Mercedes und war Vizemeister. Jetzt geht's ja immerhin in den Bauernverein. Jetzt fangen die neu um mit einem tollen Motor. Das Chassis, die haben lauter tolle Leute, die mögen mich gern. Das wird doch nichts. Jetzt hast du einen Unfall, das wäre bei Mercedes so nie vorgekommen. Das ist mir auf der einen Seite geschwirrt und auf der anderen Seite, nein, ich bin ein Kämpfer. Nein, weißt du, die zwei Stimmen, der Teufel und der Engel, der Motto.
Und dein Vater dahinter, der gesagt, wann kommt der jetzt endlich voll in die Firma?
Ja, der ist dahinter gestanden, der Firma ist ja dann weg. Ja. Wo es auch stimmt, wenn ich mich dann nicht entschieden hätte, dann war es weg gewesen. Hätte es wie im anderen gegeben. Aber hätte ich auch überlebt, weil Reifentestfahrer bei Continental waren. Und ich hätte einen Fleetanteil gekriegt, die hebe ich schon genommen wieder. Ich hatte mich Menge vom Ehrgeiz her. Ja, ich habe mich dann entschieden, nein, ich fahre das Rennen. Und ich bin vielleicht nur verletzt, weil das war zwei Wochen später oder drei Wochen. Ich muss von den Ärzten die Freigabe kriegen wegen meinem Genick.
Ja.
Ja, und sitze mich da rein. Und natürlich, diese Werksmannschaft von Mercedes war geschlossen auf den ersten drei Plätzen im Training, aber ich war Vierter. Und nicht mit einem großen Abstand, war schneller wie die anderen immerhin Werksfahrer. Und dann war ein Schlüsselerlebnis, dann war Start. Und Start ist Indianapolis Start, ist nie ein stehender Start beim Renntrack. Finde ich auch für den sichereren Start, wenn nicht geschwindelt wird. Wenn wirklich wie in Indianapolis alle gleich schnell fahren und der, wo nicht schnell fährt, der kriegt, glaube ich, 10.000 Strafe. Weil der tut das dann immer. Bei uns wird er da hinten hin und her rangiert. Mit 80 km/h Überschuss ist der dann Erster vom sechsten Startplatz. Das finde ich alles scheiße, zu locker. Und in dem Start bin ich in Führung gegangen. Das Ding ist, hat 50 Meter den Mercedes. Und dann bin ich wieder mit feuchten Augen da drin und das ist wirklich so wie an dem Prüfstand. Ja, das Ding geht. Und in Führung liegend hat es den Motor zerlegt irgendwann. Aber mit einer Lappalie, nicht mit einem kapitalen Motorschaden, eher die Einspritzpumpe.
Das sind so Kleinigkeiten, ist, ne? Okay, springt das ab.
Ist einfach die Muttergewinde hat den Einspritzdruck. Hat alles dann verbessert natürlich werden. Das heißt so. Und da habe ich dann gewusst, das ist echt der stärkste Motor. Die Mercedes haben einen Dreifachsieg gemacht und Mercedes war ja so überheblich. Ladedruck aufdreht und das und das. War aber eigentlich in jedem, ich würde sagen, im zweites Rennen dann. Ja, im dritten Rennen habe ich einen Doppelsieg gehabt. Waren aber zwei Rennen am Wochenende. Da habe ich einen Doppelsieg gehabt. Oder einen Vierfachsieg. Du hast ja Quali-Race, Hauptrace und Sonntag Quali-Race, Hauptrace. Einen Vierfachsieg gemacht. Pole Position, auf und davon gefahren und er hat gehoben, sagt man in Bayern. Er hat gehoben. Ja. Er war noch nicht ausgereift. Wir sind schon noch dann auch hier und da ausgefallen. Und dann kam von Mercedes ein Verantwortlicher der aus der Motorenabteilung, der mich gern mögen hat. Mhm. Und haben einen Fehler gemacht, dass wir dich gehen lassen haben. Jetzt haben wir den Salat. Mhm. Ja, jetzt gehe ich auch nicht mehr zurück. Und dann ist eigentlich, ein Jahr später ist schon die Dominanz immerhin gekommen, die ist dann 4 Jahre hintereinander gewesen.
Also die Fehler ausgemerzt, ja, und die starken beibehalten. Ja. Dann ging es ab.
Und dann hat Mercedes nur mehr einen ganz anderen revolutionären Artigo entworfen. Der kam dann vom Chassis nicht sehr nahe, der war vom Chassis besser. Und vom Motor kam das Pumpeleitung Düse, da waren sie auf 50 PS dran. Und dann ist das Common Rail nochmal gekommen. Und dann waren wir wieder 200 PS weg. Und dann haben wir es zerstört psychisch. Das hat zum Rückzug geführt von Mercedes, weil die haben ja in alle Prospekte drin gehabt. Der neue Artigo, jetzt 1360 PS, 1000 Kilowatt, 1 Megawatt. Das sind die Fahrer, das und das und das. Das hat es ja bei MAN nie gegeben. Da hat es nie Prospekte gegeben, was wir da jetzt entwickelt haben, etc. Aber wir haben 1550 PS gehabt im Winter auf dem Prüfstand und haben schon Traktionskontrolle gehabt. Dieses moderne System Common Rail, Traktionskontrolle war ja verboten. Aber das Moderne, du hast es mit der Elektronik einspielen können, den Reibwert vom Reifen, hast auch schon mit dem Mapping 5 Stufen gehabt und der hat es gelernt, was ist trocken, was ist feucht, was ist nass, was ist sehr nass und hat somit die Einspritzdrücke quasi wie eine Traktionskontrolle, ohne dass er den Wheelspin messen darf.
Ah, okay, das ist also
ganz modern. Eine
programmierte Kontrolle eigentlich, ja.
Und so sind wir nur mehr Haus, da haben wir nur überlegen. Da waren drei MAN dann, ja. Von alle Werksfahrer sind erst geworden. Ja. Somit war die Tragzeit auch eine super schöne Zeit.
Mega, du musst vielleicht nochmal was über die Daten sagen. Für Fans, die den Motorsport zwar lieben, aber vielleicht das Truck Racing nicht ganz so vor Augen haben. Weil das ist ja schon speziell, auch vor Publikum, glaube ich, ganz anders als DTM. Ne? Also eine ganz andere Zielgruppe. Was sind das für Motoren?
Die Motoren basieren von der Serie. Waren damals 6-Zylinder und 12 Liter Hubraum. Das ist auch heutzutage, wenn man einen LKW auf der Straße sieht, die haben alle, wenn man sie ein bisschen befasst, zwischen 450 und 520 PS. Mhm. Das ist das beste Kosten-Nutzen-Leistungskoeffizient für einen 40-Tonner. Mhm. Es gibt schon 700 PS und 600 PS auch, die sich an eine Starfahrer da die Maschine gönnen, früher 10- und 12-Zylinder, jetzt waren es das auch als 6-Zylinder. Aber aus diesem Motor stammt er ab. Der hatte in der, würde ich sagen, Mitte der 90er Jahre hatte so ein Motor 400 PS in der Serie und 900 PS bis 1000 PS im Rennen. Und wie immer MAN dazu gekommen ist, dann ist auf einmal die Entwicklung nach oben gegangen, bei Daimler bis 1300 und bei MAN bis rund 1500 und 6000 Newtonmeter Drehmoment. 6000 Newtonmeter.
Aber hinten Zwillingsreifen, ne?
Zwillingsreifen, ja. Aber die haben schon guten Grip. Ja. Haben schon auch andere Reifen. Kommen wir zu den Reifen. Die Reifen mussten noch Profilreifen sein, kannst du aber vergleichen mit so einem Sportcup-Reifen. So ein Intermediate, der so ein bisschen in der Nässe noch geht und warm wird und klebrig wird. Und auch nicht lange hält. Reifen, ja, eigentlich, ja. Der Hinterreifen hat das Wochenende überstanden, weil es Zwillingsreifen sind. Vorne hast jeden Tag 1 bis 2 Sätze gebraucht.
Vorne? Weil stark untersteuern die Autos?
Stark ist untersteuern und nur ein Reifen. Macht sehr viel über die Vorderachse oder hinter tief, das auch schiebt. Aber du machst viel dann mit dem Fahrstil weg. Gewicht vom Serien-LKW 8 bis 8,5 Tonnen, von denen 4,5 bis 5 Tonnen. Also ist abgespeckt. Schwerpunkt sicherlich einen Meter tiefer wie der echte LKW und eigentlich nur eine GFK-Hütte drüber. Der Motor ist ein reines Mittelmotorauto, der Motor ist nach hinten versetzt. Eigentlich ist es ein DTM-Auto der damaligen Zeit gewesen, mit einem Gewicht statt einer Tonne halt 5 Tonnen. Modernste Datenverarbeitungssystem, damaliger Stand. Mit Ferrari hat das modernste von Magneti Marelli mit 126 oder 256 Kanäle gehabt und wir haben eins mit der Hälfte so viele Kanäle gehabt. Also du hast auch damals schon jede Dämpfer-Federbewegung alles auslesen können, du hast deine Teamkollegen alles übereinanderlegen können, das ist jetzt vor 25 Jahren, 20 Jahren, war höchst moderner Werksport, hat ein Fünfganggetriebe, ein automatisches Getriebe, Also mit Wandler, weil die Kraft, es gab kein Seriengetriebe, die diese Kräfte
6000 aushalten.
Newton. Aber natürlich ähnlich wie diese modernen, also es war schon Wippenschaltung, also ein automatisiertes Getriebe, das ein Automatikgetriebe ist, aber direkt die Gänge einlegt, die du haben willst und auch automatisch programmieren kannst. Es war ein Fahrzeug mit Regenmapping und verschiedenen Mappings, mit Qualifying Mapping, also alles wie modernen Tourenwagen. Und wir hatten auch schon Experimente, dass man den tiefen Rahmen, der Rahmen des LKWs war ja fast am Boden, gell, wegen dem Schwerpunkt und nicht da oben, den man mit Wasser befüllen kann, mit Gewichten befüllen kann, den Wagen untergewichtig zu machen und dann da, wo man es auf der Rennstrecke braucht, Gewichte platziert, also Werksport.
Wie der ITC damals eigentlich, mit verschiebbaren Gewichten.
Was sensationell war, Motorwechsel in 18 Minuten und ein Motor hat eine Tonne, hat der Motor, das Getriebe hat 400, 500 Kilo.
18 Minuten, den kompletten
18 Motorwechsel. 18 Minuten war das Schnellste, in der Regel, wenn wir es normal schnell gemacht haben, 45 Minuten. Es waren lauter Schnellverschlüsse, zick, 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 zick. Es war der Kran mit allen Bedingungen. Wir haben also wirklich zwischen Rennen 1 und Rennen 2, also wenn wir jetzt ein Langstreckenrennen gehabt hätten, dann hätten wir einen Motorwechsel machen können, und waren wir 5 Plätze weiter hinten gewesen oder so. Ja. Das war wirklich top gemacht bei MAN. Mhm. Wesentlich besser wie bei Mercedes. Die haben das dann kopiert und haben mehr finanzielle Möglichkeiten gehabt. Aber wir waren ja noch beim Auto. Was fehlt noch? Aerodynamik wie ein Einfamilienhaus. Braucht man nicht bei 160 km/h. Wir haben ihn aber offen fahren lassen. Bei 260 war dann Ruhe. Aber er ging 260.
260 km/h ja. Wird das gehen? Ja. Bist du es mal gefahren?
Bin ich gefahren. Längere Übersetzung rein.
Das muss ja fast Angst machen, oder? Wie fährt sich ein Truck bei dem Tempo? Und dann haben die immer
es geht schnell. Daten 0 bis 160 in 7,0 Sekunden. Das war richtig schnell. Also ein Ferrari 488 mit 670 PS geht in 9 oder 8 Sekunden, 8,5 Sekunden auf 200. Also es geht auf alle Fälle wie ein 600 PS Auto oder 550 PS GT-Wagen. Ja. Haben wir auch jedes Duell gewonnen gegen ein GTM-Auto, Beschleunigungsduell, gegen Abt haben wir gefahren. Also er ging wirklich beschleunigungsmäßig sehr gut. Und jetzt kann sich, glaube ich, der Zuschauer ein bisschen was vorstellen, was ist Renntrack von Bremsleistung 4000 PS. Deswegen auch mit Wasser gekühlt.
Eben, das erinnert man immer, diese Gischt aus dem Rathaus oder aus der Felge, wenn du bremst, ne? Da wird immer Wasser drauf gesprüht.
Und auch die Radiatoren, die Ladeluftkühler wurden besprüht. Also top modern,
das war über 20 Jahre. Ja, also unfassbar. Naja gut, da muss man auch sagen, ähnlich wie im anderen Motorsport, ist das jetzt schwächer geworden. Also die Leistung gibt es heute nicht mehr bei den Trucks. Ne?
Nein, es ist heute jetzt eine Kundenliga geworden. Mhm. Ich komme im Werk nur so einen Motor, die sind nicht mehr so heiß gemacht. Haben wir jetzt 1200 PS, jetzt hätten wir ja schon 2000, wenn man weiterentwickelt hätte, als die 12 Liter.
Ja, will man gar nicht wissen. Ne? Was hat der verbraucht, so ein Auto, kann man das sagen? Unter Volllast
im rund 120 Liter.
Auf 100
Diesel Liter. Auf 100 Kilometer.
Diesel, ja.
Das ist ganz normal eigentlich. Ja. Also wenn ich, mein Renn-Porsche hat ja 700-800 PS,
ja, klar, da.
Brauche ich 65 Liter.
Und was haben die gedreht?
Die haben bis 3000 gedreht, aber eigentlich hat man bei 2,5, 2,7 geschalten, weil so ein LKW-Motor hat zwischen 1700 und 2,2 die volle Drehmomentladung und dann hat er noch bis 2,7 halt seine Endleistung.
So, und da muss man immer sagen, ist das ja ein riesen Publikumsmagnet, zum Beispiel am Nürburgring, weiß ich, da gab es Formel 1, Oldtimer Grand Prix, was immer ein Publikumsmagnet ist, und Truck Grand Prix, das waren so die großen Veranstaltungen am Nürburgring. Und wie du auch schon gesagt hast, vor 200.000 Zuschauern. Aber tatsächlich, das sind wirklich auch Lkw-Fahrer, ne? So die auch beruflich, die himmeln euch dann an. Und das ist eine ganz urige, tolle Szene eigentlich. Ne?
Ja, das war völlig, völlig anders. Publikum. Da musste ich erst zurechtkommen und kam aber dann auch, ich komme ja immer gut zurecht.
Ja, ja, klar.
Du kannst mich in die Wüste setzen, dann ist Kamel mein Freund. Ja. Ich liebe Menschen und Tiere.
Ja.
Also Truckpublikum, das sind wirklich die Typen, die mit Cowboy-Hut, genau, Mundharmonika, ja. Lederstiefeln und einfach, ja, die kommen am Montag angereist am Nürburgring und haben ihr Plätzchen seit 30 Jahren. Nirgendwo bucht und es kommen wirklich da bei uns damals 180 bis 230.000 Zuschauer am Wochenende. Es hat damals die Karte, glaube ich, 80 bis 100 Mark gekostet für 3 Tage inklusive Fahrerlager. Somit ist es attraktiv. Die Leute wie der Fritz K. und viele andere, die noch besser sind wie der Fritz, sagen wir es einfach so, die sind alle so ein bisschen so wie ich. Die kommen hingehen, da kommen wir her, Gerd, hast schon nicht Zeit, im Rahmen der Möglichkeiten. Natürlich bei so viel Fernsehsender am Nürburgring, da geht das auch nicht so leicht. Da hast du auch schon, wie die Sabine Kehm vom Schumi, hast du auch von MAN jemanden gehabt, der hat ja an der Hand das Fahrerlager geführt, das ging ja nicht mehr anders.
Ja, klar.
Erzähl dir gleich eine Story. Du kommst eine Stunde nicht weg, ich bin ja wohl eingeladen worden, zum Grillen von den Fans und alles, während der Veranstaltung. Und das Publikum, wenn man sich nicht befasst, dann neigt man vielleicht zu einem Vorurteil. Genauso wie man, wenn man jetzt so eine Rockerbande, so eine Harley-Bande fahren sieht, dann schauen die jetzt vielleicht auch nicht gerade so super appetitlich gerade aus. Ich bin jetzt wirklich auch kein Tattoo-Fan und irgendwas. Ich bin ein toleranter Mensch. Aber wenn man mit denen redet, das sind deswegen, das sind nicht lauter Mörder, sondern die sind eigentlich in der Regel gute Typen. Ja. Und so ist bei denen auch, die sind eigentlich gute Typen. Und wenn du das kapiert hast, wie du mit denen umgehst, dann spricht sie das rum. Das ist ein Volk, ein Funker, Volk, die Tracker, Funk Nummer 7 oder was da, die haben auf der Autobahn, die funken sich da an. Na, also geht der Fritz. Das wissen dann alle. Und das ist dann so weit gekommen, dass er halt auch der deutsche Frontrunner war und nicht ganz unsympathisch, dass Montag, Dienstag haben die eine Quartiere bezogen. Und Mittwoch waren ja Testfahrten für Publikum. Da durften ja die Leute einsteigen. Die haben ja geheult, so wie ich vorher, vor Freude, dass die da mitfahren haben dürfen. Das ist ja der DTM unvorstellbar. Okay? Leider, wo der BH übergegangen ist und was weiß ich, Heiratsanträge gekriegt und was du alles erlebst und Fans, die möchten dir ins Hotel fahren. Und aber nette Art. Ja. Und ja, das ist dann so weit gegangen, dass halt wieder einer hergekommen sind. Fritz, wir sind ja gegenüber der Stadt Zielgeraden, brauchst bloß mit deinem Auto, du hast ja so einen Suzuki, wir haben so einen kleinen Bus gehabt, der ist so schmal und so lang, der hat überall im Fahrerlager Platz gehabt, kommst halt mit dem Bus zu uns runtergefahren. Ja, dann habe ich da ein Bier trinken müssen, dann habe ich einen Schnaps trinken müssen. Aber du hast da halt dein Lockdown.
Der Tattoo auf dem Arm machen lassen müssen.
Ja, so
was man so macht, so ne? Zur Verbrüderung.
Ja, und dann, ich bin ja auch trinkfest. Ja. Und ich bin ja ein Kämpfer und du bist ja voller Emotionen, hast gerade der Pole Position gefahren oder irgend sowas. Und das war ja dann am Samstag, ne? Oder am Freitag abends ist Pole Position. Ja, dann habe ich schon, ja, kannst du nicht legen, habe ich schon 2, 3 Schnäpse getrunken und nur ein Bier. Ich bin richtig, hier kann ich mehr fahren dürfen, aber das ist ja wurscht da oben. Gell? Ich bin ja der Schumacher gewesen vom Tragsport, ich bin da wieder rein. Ja. Na, wie schaust denn du aus? Gell? Haben die gesagt in meinem Team. Ja, ich lege mir jetzt schon hin, keine Sorge, ich habe das dann trotzdem gewonnen am nächsten Tag. Aber, und das spricht sie rum. Da reden die und das war halt dann wirklich so, dass das ein Aufschrei war. Wenn ich im Kurven gefahren bin, das ganze Volk hat geschrien. Und wenn ich dann gewonnen habe, dann habe ich halt so Pirouetten gedreht und bin ausgestiegen und habe mich verneigt vom Publikum. Das ist ja wie in einem Stadion, wenn Schalke gegen Dortmund spielt oder irgendein so ein Städteduell, wo Kurve 1 zur Kurve 2 ein Wettbegeisterungsschrei ist. So war das am Nürburgring. Das hat Formel 1 nicht, hat die Themen nicht.
Nee, das meine ich eben. Das Publikum ist so leidenschaftlich, das haben sie nur echte Fans. Wie wird gefahren im Truck Grand Prix? Wird der härter gefahren auf Kontakt oder ist das eher...
Zunächst früher ja, aber es ist strenger wie damals DTM, wenn ich ehrlich bin. Also Tony Eden, das war der Jean-Marie Balestre, der Tracker 4, FIA-Kommission,
okay.
Ein Engländer, damals schon 55. Ich habe mich übrigens vor 2 Jahren am Red Bull Ring getroffen, er ist noch dabei. Jetzt wird er 70, 75 sein, oder war er damals 50. Eine tolle Autorität, wenn ich so sagen darf. der ist nach dem Rennen dahergekommen. Ich mach's jetzt einfach so mit dir, tut er nicht weh. Frech! Oder auf den Reifen von dem Gerd Körber Auto, wie ich so neidatscht bin. Schade. Oder mein Clear. Cancelled for this weekend, no result. Dann ist es natürlich losgegangen. Immer in Verantwortlichen. Ja. Ruhm verhandelt. Ja. Und Ding. Der hat mir so die Schneid abgekauft, der Toni Iden, dass ja, da war ich zweiter Sieger. Ich war immer der Depp, ich konnte machen. Da hatte ich noch nicht die Lobby, war also ja. Im ersten Jahr da. Gell? Und dann war er auf einmal so ein Frontrunner, so ein konstanter. Wir kommen gleich zu den Crashes dann oder zur Härte, dass ich eben, wie ich hier gewinnen möchte, sympathisch gewinnen. Ich habe keinen rausgeschoben, ich habe keinen.
Schumi war auch ein wenig ein Tricksler, gell?
Monte Carlo da quer hinstellen, dass Alonso nicht mehr fahren kann. Mhm. Also solche Dinge nie gemacht, immer vorbildlich gewinnen. 2 Jahre hat es gedauert. Dann ist der Spießer von jedem wieder weg. Jetzt. Thank you. Come, I show you something. Dann hat er mich in sein Wohnmobil, obwohl ich FIA-Verantwortlichen vorgestellt. Wir gingen essen. Wir sind erstaunt, was du aus dir gemacht hast. Mehr oder nicht gesagt. Aber jetzt ist das Gegenteil entstanden. Jetzt habe ich die Lobby gehabt, wo ich früher nicht mehr gehabt habe. Was mir auch schon peinlich war. Zwei Fälle, sage ich da. Frühstart in Madrid, Carama, bei Rot wegfahren. Im halt gespult, jetzt wird schon grün und dann doch eine Sekunde später erst grün. Schwarze Flagge mit meiner Startnummer. Von Runde 10 bis Runde 15, ich immer weitergefahren, ins Ziel reingefahren. Ich fahre den Sieg haben. Dann Rennunterbrechung von war Qualifikationsrennen zum Hauptrennen, war ungefähr 1,5 Stunden. Ist ja bloß die wichtigsten Sachen auftanken und so eine Geschichten. Rennunterbrechung, Einspruch von Mercedes, von alle Fahrer bis auf die MAN-Fahrer. Das muss nicht sein. Das hat jeder gesehen, dass das bei Rot war. Das ist ja heute jetzt passiert, dem Fritz. Ja. Und wenn er den Sieg nicht hat, ist er trotzdem Europameister, weil ich habe ja 150 Punkte Vorsprung gehabt. Ja. Und auf meiner Lieblingsstrecke Carama, da habe ich immer gewonnen, auch bei jedem Auftritt. Da war die Serie kaputt gegangen, darum habe ich durchgefahren. Mein Teamchef Thomas Jans aus Burgdorf bei Hannover, gute Schnauze, brauchst du dafür so eine Sachen. Alle Sportkommissäre, alle Teamchefs, schau dir das an, Verzögerung, wir müssen schon fahren. Alle Autos kommen in einer Stunde erst da wegen den Schmarrn, alle beim Video um. Alle haben recht, du hast nicht recht. Letzte Verhandlung beim Toni Iden. So was rührend, ich kann das gar nicht sagen. Und ich war nicht dabei, aus Neutralitätsgründen, aber der Thomas Jans hieß er. Und der Toni Iden hat gesagt, we all know that Fritz, I and you are wrong, but you have won. Go. Jetzt ist der Sieg gewertet worden. Und das hat er mir dann zurückgegeben für das, dass ich, wo er mich damals so vom eigenen deutschen Publikum wie einen Verbrecher behandelt hat, so schlimm war es ja auch nicht, 2 Jahre nichts gesagt habe, sondern wie man es früher gemacht hat, ich habe meinen Mund gehalten und habe es gemacht. Ich habe alles zurückgelegt. Und dann war noch eine zweite Geschichte. Muss ich da erzählen?
Ja, na klar.
Bremsscheibenplatzer auf der Startaufstellung. Also fahrt zum Startplatz noch vor Einführungsrunde. Dann wäre es ja nicht mehr gegangen. Und wir haben ja mit diesen ganzen Kühlen an die Bremsscheibe und heiß werden sehr große Temperaturunterschiede, sodass es 3-mal im Jahr passiert, dass die knackt. Wo du nichts verkehrt gemacht hast. Mhm. Knackt die Bremsscheibe. 5 Minuten Schild. Dann, so eine Bremsscheibe ist übrigens auch auf 10 Minuten gewechselt.
Echt?
Das geht ruckzuck. Das ist alles schnell zugänglich, hat es auch keinen Zentralverschluss, das dauert dann schneller und dann. Und kommt wieder Toni Eden. Du hast das 5-Minuten-Schild schon wieder einsammeln. Halbe Stunde haben wir Zeit gekriegt. Da ist geschrien und blärt worden dahin. Die ganzen Zuschauer steht alles auf der Startaufstellung, bis mein Auto fertig ist.
Das gibt's ja nicht.
Das waren die. Ich hätte schon gewonnen, ohne seine Unterstützung, aber ich hätte halt von hinten wegfahren müssen. Da war ich nicht mehr Erster geworden. Aber Dritter war ich noch mal. Und. Ja, das hat mir alles mit was auf den Weg gegeben. Mhm. Auch wenn wir heute moderner sind, wenn du so bist wie das Moderne, gescheit, schlagkräftig, gut ausgebildet, gut artikulieren, das können die Leute viel besser heutzutage, wie wir, wie wir jung waren. Mhm. Plus aber das Scheiße fressen lernen aus der traditionellen Lebenseinstellung, dann wärst du Weltmeister. Und die, ob das in der Firma ist, ob das privat in der Ehe ist, ob das in einem Sport ist, wenn du das noch kannst, beides zu vereinen, dann bist du auch die Jungen überlegen.
Fast ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Du musst jetzt mal das große Geheimnis lösen, warum Fritz K. immer überall drauf stand. Weil also dein Vater, vor dem musstest du es nicht verheimlichen, dass du Rennen fährst.
Nee.
Warum stand da nicht Fritz Kreuzbeutner?
Es gab einen Moderator, nicht einen Moderator, einen Journalist, der ist jetzt 80, der heißt Hans Theis Schmidt aus Neckarsulm-Gegend. Mhm. Schrieb immer für Motorsport aktuell. Immer Formel 3, Formel Fortberichte. Und der hat gesagt, dieser blöde Name da, 14 Buchstaben, Kreuz mit TZ, gibt es sowieso nirgends. Der ist in England gewesen und hat mich auf ein Essen eingeladen. Und er hat gesagt, ich schlage dir was vor, wir schreiben überall Fritz K. drauf. Ich vermag dich so. Irgendwann kriegst du sowieso nicht auf den Rennwagen drauf, deinen Namen, dann kannst du mal ein großes K und Fritz hinschreiben. Ja, machen wir das. Und dann ist das sogar bei AMG auch von der ersten Minute an so übernommen worden. Und so ist das Fritz K. entstanden, bis heute noch.
So ist das. Jetzt haben wir das auch mal gelöst. Und warum hast du dann aufgehört eigentlich? Also nach dem zweiten Europameistertitel, das war 1999 und 2001. Mhm. Und dann hast du es gelassen.
2001. Also 1999 habe ich aufgehört. Es gab immer ein Hin und Her mit dem Papa um die Übernahme des Unternehmens. Mhm. Und ich habe das Unternehmen 2001 übernommen. Und er war ein super Patriarch. Es war klar, dass die Übergabe nicht 3 Jahre, sondern 15 Jahre dauern wird. Er ist, selbst wie ich juristisch eingetragen war, in dem Büro nur 5 Jahre gesessen und ich war im Keller als Vorstandsvorsitzender da drin. Für die Übergangsphase ist das wurscht, aber wenn dann die Hauptkunden mit ihm gar nichts mehr zu tun haben wollen und werden dann irgendwo hingeführt, also er war dann schon eigen am Schluss. Mhm. Und ich habe dem irgendwie das Messer angelegt. Das war ja auch die Wahrheit. Wenn er wieder frech war zu mir. Das war ja auch der Grund, warum dass ich 3-mal verlängert habe. Es war nicht so auszuhalten. Meine Geschwister haben ja da dann nicht eingestiegen in dem Unternehmen.
Okay.
Und ich habe immer gesagt, wenn bei MAN jemand wissen würde, wie du mich behandelst, die würden mich gar nicht für ernst nehmen. Okay. Die meinen, ich bin dort gut angekommen und er fährt auch noch gut. Da waren wir so der Volldepp, wenn die das gewusst hätten.
Ja.
Und so bin ich alle wieder weitergefahren. Und dann war schon so ein bisschen, 70% war, wenn du jetzt nicht übernimmst, in der Größenordnung 400 Leute mit gut ausgebildeten Ingenieuren, Meistern, Technikern im Führungskreis, da haben es auch schon 5-6 Leute, die Geschäftsführung, erweiterte Geschäftsführung waren, Projektleitung mit Start an Businessplänen, geknüpfte Verantwortlichkeiten. Da kannst du so talentiert sein, die nehmen mich dann nicht so schnell für ernst, was es auch dann war. Ich habe dann schon 5 bis 10 Jahre gebraucht, bis wir die ernst genommen haben, darin, obwohl ich gut war, ehrgeizig und auch mit den Leuten geführt habe und nicht auf die Leute geführt habe. Aber wer bist du eigentlich? Auch deine Freunde reden nicht so. Es geht um deine Privatexistenzen. Das war 70%, 80% ausschlaggebend. 20% ausschlaggebend. Der Tracksport ist zu teuer geworden und es war dann, wie überall in der Formel 1 und in der DTM, auch da zu teuer geworden. Mhm. wir müssen die Werke wegbringen, die bringen das alles um, was auch stimmt für den Privatfahrer. Für uns war das wurscht.
Ja, klar, ja,
aber für den Privatfahrer, wir fahren nur noch eine Klasse, die damalige B-Klasse. Finde ich auch in Ordnung. Gell? Wir hätten ja die Werke, oder so wie Porsche aufgehört hat mit 962er, dann haben es lauter Kunden 962er gemacht, die alle gewinnen haben können, gegen Jaguar, gegen Mazda etc. So hätte man es auch im Dragsport machen können und so haben sie es auch gemacht. Dann, gell? Und dann war aber der Status weg der Werksfahrer und natürlich auch das TV-Coverage hat dann nicht mehr die Freude gehabt, weil das ist ja auch von den Herstellern gesponsert worden. Das hat ja auch siebenstellig für jeden Post. Damals schon für Eurosport. Und ist ja richtig. Ja, hat man ja gut vermarktet. Und dann war, glaube ich, der ehrliche, richtige Cut aufzuhören. Gerd Körber fährt immer noch. Der ist noch 20 Jahre weitergefahren, obwohl er vorher schon 15 Jahre gefahren ist. Fährt immer noch und bürstelt mit 57 Jahren seinen 35-jährigen, 30-jährigen Teamkollegen, einen Österreicher, bei Iveco fährt er mittlerweile, also vor zwei Jahren, wo ich ihn einmal besucht habe, oder vor drei Jahren, der am Red Bull Ring als Österreicher als Nummer 1 vermarktet worden ist. Und genauso nervös hat er, dann hat ihn der alte Körper um 2 Zehntel jetzt mal geschlagen. Schluss war er dann 5 Zehntel langsamer, weil er mit dem nicht mehr fertig geworden ist. Also ich glaube, ich wäre wieder Schumi 7-mal Europameister geworden da drin, ja. 100%ig. Ja. Weil ich war in der Form meines Lebens. Dafür ist mir auch erspart geblieben. Ich habe als Titelträger aufgehört und auch noch im letzten Rennen gewonnen. Und wo Markus Österreich zu mir gesagt hat, er ist mittlerweile wieder Mercedes gefahren, dann, wo ich noch am letzten Renntag mit dem Notebook um 6, ich bin ein Frühaufsteher, stehe 4, 5 Uhr jeden Tag auf.
Stehst du?
Mhm. Das habe ich von meinem Papa, das habe ich so vererbt gekriegt. Ja. Darum bin ich abends dann schlechter. Und habe am letzten Renntag, wo ich eigentlich schon Titelträger schon lang war, noch eine Reifenliste geführt über die Saison vor dem Rennen am Morgen und Öse konnte auch nicht schlafen. War in Kyrlami sogar das Rennen. Dann schaut er mich so an. So arbeite ich nicht, wenn es um einen Titel geht. So arbeitet keiner, der morgen einen Rücktritt bekannt gibt. Aber ich habe ihn trotzdem bekannt gegeben am nächsten Tag. Das wussten auch die Leute. Jetzt glaube ich, ist zu Ende. Und das war schon schade. Ich wäre sicherlich im nächsten Jahr nur Ich habe die ganze Mannschaft, die das wie schon hat, Ronnie Byrne, Ross Braun, ich habe alles hinter mir gehabt. Mhm. Aber ich hätte das nicht leisten können, weil das hat bis 2008 gedauert, also ungefähr 6-7 Jahre, bis ich eher 2010, bis der Letzte in der Mannschaft sagt, der ist, es wird es wirklich. Ein toller Geschäftsführer, ein toller Inhaber, der kann es.
Mhm. Und den war der aber dann schon raus, oder ist der?
Der war dann, den hat die Bank rausgetragen. Gell? Den haben wir raustragen müssen. Gell? Und der ist, war eine schwierige Geschichte.
Ja, immer schade, dass da irgendwie, dass die ältere Generation, wenn die den Abstand nicht finden kann. Ne? Also ja. Das hört man immer wieder und Freunden auch in ganz anderen Betrieben und sowas, wenn die Älteren da immer drin bleiben müssen. Aber es ist wirklich beeindruckend, was du daraus gemacht hast. Und diese Leidenschaft, mit der du über den Motorsport redest, da war es natürlich klar, dass du es auf die nächste Generation vererbst. Und deine Töchter, Zwillingstöchter, die fahren auch Rennen.
Ja, die waren ja ganz lange Turnerinnen.
Ja.
Ich wollte immer, dass die, genauso wie mein Papa mit mir, ich habe alles möglich gemacht. Ich war Turner, ich war Leichtathlet, war beim Basketball, war ein hervorragender Fußballtorwart, zwar von der Größe dann Schluss endlich zu klein, aber sauschnell und gute Sprungkraft. Und wie eine Katze, die Katze aus Anzing hat es früher geheißen, mit Sepp Meyer.
Ja.
Und bin auch Skiabfahrtsrennen gefahren. Und das ist eine große Affinität mit Autorennen. Gell? Also mit 120 geht da am Berg runterfahren. Die Karven, ja, die Guten mit den Abfahrtsski, mit den Langen, die sind ja auch Fliehkräfte. Und so haben die Töchter auch sportlich erzogen worden und waren dann wirklich in Augsburg, Friedberg, das ist ein ganz bekannter, nicht ganz Bundesliga, aber zweite Bundesliga Turnverein, der das sogenannte Leistungsturnen hat, 7 Tage in der Woche trainieren. Kann man einen Tag freinehmen, aber 6 Tage muss trainieren. Und die haben Turnen gemacht. Und die eine ist dann vom Turnen gewechselt, die Jacqueline. Die eine heißt Alesia, kommt ja von dem Namen Jacques Villeneuve und Alesi, Jean Alesi.
Ernsthaft? Sind die so genannt, benannt worden danach?
Ach, ja, war cool. Meine Idole. Ja. Gilles Villeneuve war für mich so wie der Ferrari gefahren ist. Mit diesem Einsatz.
Immer quer, ne?
Gell? Und er war auch der wirkliche Liebkind vom Enzo Ferrari. Der hat nicht geschimpft über das Auto. Der hat gesagt, ich bin in dem Team und mir macht es da Spaß. Wir könnten besser sein. Zack, zack, zack. Und dann ist er tödlich verunglückt. Und der Bub heißt der Schill. Da habe ich noch einen dritten. Der heißt Schill. Und die Jacqueline ist dann, ja, ich gehe in die Sportakrobatik. Sportakrobatik ist mehr Show, nicht ganz so viel Leistungsdruck. So Figurenübungen, einer muss dann da oben stehen und einen Salto runter machen und wird wieder aufgefangen. Solche Dinge, das hat mir gefallen, dass sie ein Bewegungstalent sind. Und so sind die, ja, dann haben sie mir, ich habe dann Pause eingelegt und 2010 habe ich begonnen mit einem 996 GT2 Straßen-Porsche. Kein schlechtes Auto. Damals 480 PS.
Ja, schon richtig was Gutes, ne?
Jetzt haben sie 700 GT2 RS. Ja. Aber das war schon eine richtige Nummer. Da hast du eigentlich mit jedem Ferrari mitfahren können, mit jedem Lambo mitfahren können. Ein effizienter Porsche. Und da habe ich dann von meiner neuen Frau, der Alexandra, und der Bruder ist Oldtimer, Sammler und Herrichter, Kfz-Sachverständiger und Ingenieur und auch ein bisschen ein Hobby-Rennfahrer mit neueren Auto, nie Profi-mäßig. Und der hat einfach so eine Fahrgruppe gehabt, der habe ich nach Most, Tschechien gefahren ist, weil das günstiger ist und auch nicht so weit weg da von uns. Fahr halt mit deinem GT2 mit. Da ist Golf GTI mitgefahren, M3 mitgefahren, M5 mitgefahren. Ein paar haben schon einen Cup-Porsche gehabt, fahr halt mit dem Auto mit. Und bin mit dem Auto mitgefahren und so ist es bei mir wieder losgegangen. Jetzt muss ich alles sagen, dass das mit Jacqueline Alesia zum Erzählen ist. Und da sind natürlich im Rahmen der Besuchsrechte, die ich habe mit den Kindern, sind die natürlich noch Most mitgefahren am Wochenende zum Autorennen. Ja, ja. Gell? Und ja, die haben dann so ein Quad gehabt und haben sie mir einen Anfang gegeben, wie das halt so ist. Ja, und haben das auch gefallen, wie wir das gemacht haben. Und dann ist ja das immer weitergegangen. Mir war der 996 GT2 dann etwas zu schwer und zu schlecht gegenüber einem Cup Porsche oder gegenüber einem Cup R oder gegenüber einem GT3 Auto. Während vom Motor, vom Schmierler, das hat immer passt. Da waren wir immer gut dabei. Da ist Power drin. Ja. Der BOP darf bloß 500 Fuß PS haben. Wir haben 650, 750, 850, 1000 PS. Ja. Dieses Mapping können wir steuern, 1000 fahren wir nicht, weil es alles zlickt. Ja. Aber halt stammfest. Nicht wie der 9FF Fahrtdauer, der tut für 2 Minuten 1200 PS rein mit einem anderen Sprit. Also die Beschleunigungswerte, das Schmierauto halt 100 Stunden mit den 900 PS, wenn es drauf ankommt. Ja, aber wir fahren halt mit 700 zueinander. Aber ist auch dann schneller wie die GT3. Und so haben wir dann ein gebrauchtes RSR-Chassis bekommen. Der RSR ist ja auch ein Billionenauto und kriegst auch nicht so leicht. Quasi von der GTE-Meisterschaft. Und aus dem RSR-Auto haben wir dann den Antrieb neu gemacht vom Schmierler. Und dann bin ich mal P9 gefahren, die P9 Challenge. Du ist übrigens auch Pagani Zonda mit reines GT1-Auto, der ist einfach 300 Kilo leichter wie mein Ding und hatte auch mit dem 6-Liter-Motor 57 PS, aber nicht so gut gefahren. Da habe ich schon hart mit dem, da ist auch nicht jedes Mal mitgefahren, habe aber die Serie gewonnen. Und dann sind die Mädels, waren schon 18, haben sie einen Führerschein gehabt, haben sie es schon mal besucht, dann haben sie das aber angeschaut. Ich habe da nicht viel gesprochen. Ich habe deswegen nicht viel gesprochen, ich habe Betriebsräte, ich habe Gewerkschaft. Das ist heutzutage nicht mehr so modern, wenn man sagt, der Chef hat sich um eine halbe Million Auto aufgebaut. Ja, ja. Kann man das leisten mittlerweile, aber hat man das jetzt aufgebaut. Ja. Gell? Das, wobei, ich habe so einen Nimbus, wir vergönnen es ja. Gell? Weil die schauen ja YouTube, da kinder das überall.
Ja, da das, ja.
RSR Turbo, ja. Italien oder Monza, die haben ja der Bossi 19, oder die haben das alles gefilmt.
Ach, die finden das ja auch cool.
Und dann wusste ich jetzt nicht, dass sie mit ihren, die Jacqueline Alesia, mit ihren Fiat, da drüben ist der Fiat-Händler, die Liebe an der Steak.
Ja, da habe ich so gesehen, Fiat und Abarth steht auch dran. Ne?
Ja, Fiat und Abarth, Ich liebe Understatement. Also Jacqueline hat gesagt, können wir nicht einen gebrauchten Audi TT nehmen mit 200 PS und das und das. Und dann sage ich denen, die haben lukrativ, aber der Unterhalt frisst dich mehr auf, als wenn man ein neues kauft. Wir kaufen aber jetzt nicht um 50.000 Auto mit 18 Jahren. Ich kaufe euch aber einen neuen Fiat Tipo, der hat 130 PS. Ja, ich weiß schon, das ist vom Image her nicht so, aber Understatement, geht es mal rein, der hat das modernste Navi, in Lisbon zwei Jahre, dann tauscht man aus und so, dann habt ihr ein neues Auto und das, gut. Dann sind sie mit dem nach Hockenheim gefahren und kriegt dann auch schon vom Roland Asch, mein früheren DTM-Partner, Mensch Fritz, komm mal wieder, gell, war eine schöne Zeit, deine Mädels sind alle wieder bei mir und beim Buben. Dann ist es schaffen, die fahren alle 14 Tage, so wie ich als Bub gemacht habe mit 18, zu irgendeinem Rennen hin. Da ist ich halt dann schon auch Formel vorgefahren, dann habe ich nicht mehr so viele Rennen besuchen müssen. Ja, sollen sie das machen? Auf einmal kommen sie daher, so vor 2,5 Jahren, wir haben in Hockenheim die nationale Fahrerlizenz erworben. Ja, wie haben sie das gemacht? Ja, wir sind mit dem Fiat da mitgefahren. Und wir waren theoretisch ordentlich, wir waren in der Playstation ordentlich, weil da werden sie heutzutage auch getestet, wie du hast dich da vorbereiten. Wir waren im Auftritt, sind sie echt gut im Marketingauftritt.
Irgendwie aus.
Und ja, jetzt haben wir die Lizenz gekriegt und wir fahren auch gleich nach Lausitzring und da können wir mit so einem 318 Ti Cup mal testen. Ja, finde ich gut. Was kostet denn das Ganze? Ja, das kostet gar nicht viel, das kostet 1.000 Euro und du brauchst dich da nicht kümmern. Wir arbeiten ja sehr viel in meinem Studium bei dir da rum und früher haben wir auch gearbeitet, das können wir uns schon leisten. Ja, macht es. Dann sind sie dann letztes Jahr 318 Ti Cup, vorletztes Jahr 318 Ti Cup gefahren, was genau das Richtige war, also mit 140 PS einmal einsteigen und sind da auch nicht Letzter gewesen, weil am Anfang bist du fast überall Letzter, bis du die Renngepflogenheiten lernst. Sie haben nämlich Talent haben schon. Und sind da dann schon im Trockenen, im ganz vorderen, hinteren Drittel oder in der hinteren Mitte ordentlich proaktiv mitgefahren und ins Grind hat sogar weiter Vierer gekommen. Ja. Dann habe ich gesagt, das war genau das Richtige, sowas zwei, drei Jahre zu machen. Dann haben sie einen M240 testen dürfen. Jetzt gibt es einen M2 Cup, früher war der M240 Cup. Und da müssen sie richtig gut gefahren sein am Nürburgring. Im Trocknen, also ein ganz ein bescheidener Test. Dann sind sie natürlich beim Lechner Robert gelandet, zufällig irgendwie. Der hat sie angesprochen in Hockenheim und hat gesagt, ich tue im Portimao, oder so eine eigene GT4-Meisterschaft, ich tue da im Winter ein bisschen testen, darfst du kostenlos testen. Und dann ist einfach die GT4-Flausel gekommen und ich habe ihnen immer gesagt, und heute geben sie mir auch recht, wenn du ein Jahr Motorsport betrieben hast, dann vergleichst du das, wie ich als auch talentierter ein Jahr Formelfahrt 1600 gefahren bin. Da habe ich auch schon geträumt und zum Walter Lechner gesagt, lass mich mal am Formel 3 testen. Dann hat er gesagt, der Walter, wir fahren jetzt zwei Jahre Formelfahrt, weil du bist kein Frontrunner in der Formelfahrt. Wenn du in der niederen Klasse Frontrunner bist, dann ist das eigentlich bloß noch ein Tag ein Commitment mit dem Formel 3-Wagen und du bist eigentlich fast in der gleichen Platzierung schon in dem Feld dabei, wie du in der Formelfahrt aufgehört hast. Wenn wir die jetzt in die Formel 3 tun, dann fährt wieder das Auto mit dir und nicht umgekehrt. Es ist aber alles schon schneller, deine Sensorik ist auf das noch nicht eingestellt, du möchtest dann auch nicht Letzter werden, weil du in der Formelfahrt schon gewonnen hast und mal ein bisschen vorn warst. Dann fangst du das Gier noch, dann ein Schäden, ein Monocoque ist ganz was anderes wie eine Formel Ford. Ganz schön erklärt, der Lechner Walter. Genauso habe ich das, habe es nicht geglaubt, aber ich habe es gemacht. Ja. Und die haben mir es jetzt auch nicht geglaubt und was halt auch gut war, sie haben ja, glaube ich, würde sagen, 200.000 Euro von irgendeinem Gönner, Ravinol, BMW, gekriegt für die GT4-Meisterschaft. Okay. Dann habe ich auch gesagt, nehmt es mit. Aber ich sage euch das, was passieren könnte und auch wird, mag euch nicht demotivieren, genauso wie ich es jetzt vorher erklärt habe. Der Ehrgeiz wird dann sagen, ich mag nicht Letzter werden. Jetzt muss ich riskieren und dann hat es halt einen Einschlag nach dem anderen gegeben. Und dann habe ich auch schon mal ran müssen mit 30.000, weil das auch nicht mehr zum Reparieren war. Und mir gehen die Verträge und Anwälte, das mag ich nicht, ich mag Ruhe. Ich habe mich habe mit MRS getroffen, mit dem Teamchef, den habe ich ja von früher gekannt. Ja. Dann haben wir das ganz human gemacht. Stimmt, Papa, du hast genau recht gehabt. Ja. Und der M4 hat 440 PS und es ist halt einfach mal die zweite Bundesliga hinter der GT Master.
Ich kann sagen, schon die Leistung. Genau.
Also eine Mischung zwischen 318 und irgendwas anderes. Dann ist jetzt die Idee gekommen, okay Papa, wir machen es so, wir haben in der RCN, hat das bei mir früher geheißen, jetzt heißt es vielleicht auch noch RCN, das ist unterhalb der VLN, jetzt heißt es anders NLS, oder? Mhm. Langstreckenmeisterschaft.
Genau, ja.
Der WEDO Langstreckenpokal am Nürburgring halt.
Genau.
Alle Rennen, die dann mit 24-Stunden-Rennen einen Höhepunkt haben. Und da gibt es eine Unterserie R10 Gleichmäßigkeitsfahren. Mhm. Da mieten wir uns bei einem 330er BMW-Team ein. Das finde ich gut. Ein 330er ist eine sogenannte V-Klasse, Serienklasse. Da kostet der Einsatz 3.000 Euro am Wochenende. Und nicht 30.000 wie im GT4. Mhm. Ja. 3.000 Euro, kriegt zwar kein Sponsorgeld, Nachteil, aber das könnt ihr euch ja da arbeiten. Und wenn, da zahle ich auch was dazu. Das ist ein vernünftiger Motorsport. Sind sie auch ordentlich gefahren und haben sie diese Nordschleifen-Lizenz dann halt auch geholt, haben sie im Regen fahren müssen. Und war eigentlich geplant, dann mit einem Scirocco oder mit einem 330er einen VLN-Lauf in der Klasse V2 Turbo, heißt das, zu fahren. Ja, und wir haben aber hier einen Ehrenkodex. Platz 1 ist Studium fertig machen, Bachelor. Platz 2 ist, natürlich seid ihr jetzt 4 Jahre im Unternehmen, euch kennen sie, euch lieben sie, ihr seid bescheiden, man merkt nicht, dass die Kreuzbänder Kinder seid. Ja, und wenn das ordentlich ist, dann helfe ich euch schon ein bisschen. Und sie wissen auch, Werksfahrerinnen werden wir jetzt nicht mehr. Und ich habe ja immer gesagt, wenn diese Kette richtig passt, dann kauft man sowieso einmal ein 991 Cup Auto, der hat schon ein Pedal Shift, dann habt ihr ein 500 PS Auto, dann geht es in Richtung ein GT3 Auto. Wir haben alle Möglichkeiten. Weil ein Werksfahrer wird es nicht, aber wir machen es jetzt selber.
Dann fahrt ihr zu dritt.
Ja.
Ach, dann wird es der 24-Stunden-Rennen.
Das wollen die einmal.
Ja.
Dass wir zu dritt 24 Stunden
fahren. Ja, das wäre doch ein Traum.
Man würde aber auch eher ein GT4 Auto oder ein braveres Auto nehmen. Ja. Ich mag da nicht Frontrunner sein.
Nee,
das ist die ersten 50 sind GT3-Autos und Cup-Autos, die sind Gebolze um Leben und Tod. Ja. Also da nehme ich mir eins, das du nur tankst und Bremsbeläge. Von 140. oder 120. starten, ich hab nichts zum Verlieren vom Namen oder zum Gewinner und dann in der Klasse vielleicht der erste, zweite, dritte zu werden mit Gleichmäßigkeit und dann spülst du auf Platz 17 oder 30 nach 24 Stunden. Irgendwann noch vor, wenn du nicht gerade irgendeine Krücke hast. Aber noch nicht nächstes Jahr geplant, vielleicht übernächstes Jahr.
Klingt alles toll, Mensch, das freut mich total, dass das so diese Familientradition so fortgeführt wird und dass deine Töchter hier im Unternehmen sind. Ich habe schon beim Reingehen ihre Namensschilder an der Tür gesehen und dass du diese Rennerei so ein bisschen übertragen hast. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und das ist, was du mit deinen letzten 50 Litern Sprit machst. Also angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto, da bin ich jetzt übrigens gespannt, und auf welcher Strecke verbrennst du es?
Die letzten 50 Liter.
Das könnte auch Diesel sein. Mhm. Sag's nur.
Ich würde versuchen, irgendwoher ein LMP2 Auto zu bekommen. Das kriegste, LMP1 nicht, aber LMP2 Auto. Mhm. Und würde beim Schmierler den 4 Liter Motor für diesen einen Tag aufladen lassen auf 1000 PS. 600 Hans oder 550. Und mehr mit diesem Downforce-Auto 900 Kilo schwer, das arme noch erleben. Dann würde ich sagen, die Welt ist jetzt anders geworden. Ich habe es noch erlebt.
Und auf welcher Strecke?
Eigentlich in Monza mittlerweile.
Monza?
Mhm.
Okay. Das ist so ein Traditionskurs.
Ja.
Liegen dir schnelle Strecken mehr? Oder?
Früher war in der Trackzeit Madrid-Jarama, sehr technische Strecke, bergauf, bergab, kleiner Nürburgring. Mhm. Dann in der DTM-Zeit, Nordschleife kann ja jeder sagen, aber das ist schon Hölle. Also wenn einer sagt, ich liebe die Nordschleife als Lieblingsstrecke, also du stehst immer mit einem Bauern außerhalb der Leitplanke, weil die Bäume sind auch schon zum Grüß Gott sagen in der Nähe. Also das ist schon Hassliebe. Mhm. Natürlich technisch am anspruchsvollsten. Was hat mir in der DTM am besten gefallen? Ich habe einmal einen Singener Stadtkurs, weil wir da so mm an die Leitplanke. Jetzt in der Deutzeit bin ich drauf, gehe mir ja keine Kondition mehr. Also tolles Mugello, das ist auch so wie ein Nürburgring. Und da, ja, Mugello oder Monza, weil das hat so viele Downforce-Kurven, das Mugello, und trotzdem auch lange Geraden. Monza deswegen, da hast du ein bisschen Erholung auf der Geraden und trotzdem auch ein paar schnelle Ecken drin. Und da fährst du dann wirklich mit so einem 1000 PS Auto 360. Das ist dann schon interessant.
Und das Gute ist, du brauchst ja bei 50 Liter nicht so viel Kondition, die sind ja schnell verblasen.
Die 50 Liter sind ja bei 1000 PS, 70, 80 Liter braucht er da.
Ja, okay.
Dann. Also ist 50 Kilometer.
Voran kriegst du noch hin,
oder 60 Kilometer. Und du fährst ja dann einen 250er Schnitt oder einen 230er mit einem LMP2. Und da kann man sich ausrechnen, in 6 Minuten 23 Kilometer, in 12 Minuten 46 Kilometer, also du fährst 18 Minuten und ist es weg. Und dann würde ich auch sagen, Edge, Neubauer und Greta, schau her, was ich noch erlebt habe. Bin auch Fan von der Umwelt, muss man auch was tun.
Ja, klar.
Aber bitte nicht beim ganz braven Autofahrer. Dann fahren wir ein bisschen mit Inlandsflieger und die ganzen Weltdampfer rum und anfahren von Südafrika. Braucht er 2 Millionen Diesel, Schweröl, bis in Amsterdam ist, von den 30 Millionen, was er drin hat. Gell. Also, ich weiß nicht, ob alles zu schnell geht. Gell. Ich bin voll für Klima, aber warum sollen wir alle Atomkraftwerke, die 10-mal sicherer sind wie der Rest der Welt, abschalten und uns dann vom Atomkraftwerk Frankreich und Tschechien jetzt wieder kaufen? Weil wir dürfen ja keine Hochspannung machen, weil wir ja nicht graben dürfen, weil da ein Nest ist von einer Amsel. Also können wir auch die regenerative Energie mit hin und her. Also das beschäftigen wir uns ja in der Firma mit dem. Klar. Also ich bin ein Fan von dem, auch bitte nicht übertreiben.
Fritz, herzlichen Dank für die tollen Einblicke in deine Karriere und dein Leben.
Mir hat es wahnsinnig Freude gemacht mit dir.
Mir auch.
Und ja, schaut, dass es schon langsam vorbei ist.
Vielen Dank.
Und für seine letzten 50 Liter verbindet er nochmal das Beste aus zwei Welten. Die 1000 PS aus dem Truck und die Fahrdynamik eines Prototypen. Gar nicht so blöd. Das war Fritz Kreuzpointner. Ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme. Wenn euch die alte Schule gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Am meisten freue ich mich aber darüber, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.